Hallo, hallo.
Hi.
Wir haben gute Neuigkeiten.
Fantastische Neuigkeiten.
Und zwar am 3. August sind wir auf dem OAMN-Sommerkongress und machen da Live-Podcast in Berlin.
Ja, es wird total geil. Nathalie wird da sein natürlich, das Ganze moderieren. Wir werden da sein, Mimi Fiedler wird da sein. Es gibt Vorträge, es gibt Musik. Das wird richtig spitze.
Genau. Und es gibt auch noch ein paar Tickets, aber ihr könnt auch Tickets gewinnen. Und zwar,
wenn ihr eine Mitgliedschaft abschließt auf unserem Steady-Newsletter, den wir euch natürlich auch in jeder Folge und auf Instagram und überall verlinken, müsst ihr eine Mitgliedschaft abschließen. Das ist sowieso eine gute Idee.
Da schreiben wir nämlich einmal die Woche sehr, sehr schlaue Dinge. Ihr könnt mit Soda Club up to date bleiben und vor allem könnt ihr dieses Projekt mit am Leben halten.
Genau, ihr finanziert damit auch Ingos Arbeit und unsere Arbeit. Und dafür kriegt ihr tolle Texte von uns und Bonusfolgen. Es sind jetzt auch schon ganz schön viele Inhalte da, weil wir machen das ja schon eine ganze Weile. Das heißt, wenn ihr jetzt eine sportbillige Mitgliedschaft abschließt, dann kriegt ihr ja die ganzen Inhalte quasi der letzten, weiß ich nicht, 2 Jahre oder so, jede Woche, also hunderte Sachen, alle gleichzeitig. Das ist total krass. Mhm.
Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen.
Yes. Mach Gut. das jetzt mal.
Mach das.
Und mach das.
Alle Links findet ihr in den Shownotes.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Soda Club. Wir sind hier im Fritz-Ton-Studio in Berlin-Charlottenburg und haben einen Gast, den man euch eigentlich gar nicht mehr vorstellen muss. Hallo Daniel Schreiber, wir freuen uns mega, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung, ich freue mich hier zu sein.
Sehr schön. Ich würde einfach auch direkt einsteigen und zwar, dein neues Buch heißt Allein und wir haben uns gefragt, was hast du gesucht, als du angefangen hast, es zu schreiben und was hast du gefunden?
Mhm. Das ist eine gute Frage, weil es sollte eigentlich ein Buch über Freundschaft werden. Ich habe vor ungefähr 5 Jahren angefangen, das Buch zu schreiben und die Frage, auf die ich eine Antwort gesucht habe, war die, welche Rolle Freundschaften in meinem Leben spielen und welche Rolle Freundschaften in meinem Leben spielen können. Und bei der Recherche zu dem Buch und bei der Arbeit ist mir aufgefallen, dass ich meine Fragestellung immer weiter verschoben hatte. Und zwar in die Richtung, wie kann ich mein Leben allein gestalten? Kann ich allein ohne eine romantische Beziehung ein gutes, ein erfülltes Leben führen? Und das war eine andere Frage und auch eine andere Antwort, die ich gesucht habe. Und vielleicht, was ich gefunden habe bei der Arbeit an dem Buch, ist ja etwas sehr Kleines tatsächlich und aber etwas Kleines, was für mich eine große Bedeutung hat, und zwar dass die Feststellung oder die Erkenntnis, dass ich das kann, dass ich allein leben kann. Und das heißt nicht, dass ich allein leben möchte und dass es immer so sein wird, aber das heißt, dass ich mein Leben allein gestalten kann und dass ich in der Lage bin, ein gutes Leben zu führen, allein. Und vielleicht können wir unseren Podcast gleich aufhören, weil das war es schon. Ich habe jetzt alles erfahren.
Gut. Okay. Schön, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Nein, das machen wir auf gar keinen Fall. Ich habe noch so viele Fragen. Ich frage mich, wäre das Buch anders geworden, wenn die Pandemie nicht gekommen wäre?
Ja, das wäre anders geworden. Das Interessante ist natürlich, dass ich die Themen, die da drin vorkommen, über die wollte ich alle schreiben. Aber die Pandemie war letztlich wie so ein Vergrößerungsglas. Das heißt, ja, sie hat mir auch zum einen mir diese Themen nochmal viel bewusster gemacht, auch auf einer Erfahrungsebene bewusster gemacht. Und sie ist auch ja etwas, was ich beim Schreiben einsetzen konnte, weil ich wusste, vielen Menschen ging es ähnlich. Viele, besonders viele alleinlebende Menschen haben sich während der Pandemie auf eine extreme Weise einsam gefühlt. Und auch auf eine Weise, die, glaube ich, Menschen, die in Paaren oder in Familien oder auch in Wohngemeinschaften leben, nicht nachvollziehen können. Und ich glaube auch, dass diese Form der Einsamkeit, also diese akute Form der Einsamkeit, die eintritt, wenn man lange Zeit keine bedeutenden sozialen Kontakte hat, dass es das etwas ist, was wir sofort verdrängen, vergessen, etwas, worüber wir nicht sprechen wollen und auch nicht sprechen können und auch etwas, was wir nicht verstehen können, wenn unser Gegenüber so etwas erlebt.
Ich habe immer mal wieder, also auch beim Lesen von deinem Buch, darüber nachgedacht, weil ich war in einer Beziehung während der Pandemie und ich war sehr dankbar dafür, dass es einen Menschen gab, bei dem man sich nicht fragen musste, also der nicht verhandelbar war sozusagen. Mhm. Also dass es ganz klar war, man sieht sich, egal wie die Kontaktbeschränkungen sind, man sieht sich trotzdem. Und ich habe das auch in meinem Freundeskreis ganz viel erlebt, dass Leute, die das nicht haben, weil eben genau Freundschaft und dann Liebesbeziehung ja irgendwie andere Konstrukte sind und eben eine andere Art von Verhandelbarkeit irgendwie mit sich bringen. Mhm. So.
Und was du meinst, ist so, dass die Gegenwart des anderen nicht verhandelbar ist. Also das Wissen, dass der andere oder die andere immer da ist, sozusagen.
Genau.
Ja, das ist, glaube ich, das der große Vorteil von Beziehungen gewesen während der Pandemie und ist vielleicht auch allgemein ein Vorteil von romantischen Beziehungen. Aber mir ging es wirklich so, ich war auch zum Anfang an skeptisch, zum Beispiel, als man die ersten Artikel las, dass es so große Scheidungsraten geben wird und so weiter, weil Menschen jetzt auf engem Raum zusammenleben und feststellen werden, dass sie sich nicht verstehen. Und mein Eindruck war immer, dass eher das Gegenteil passieren wird. Dass Menschen eher feststellen werden, dass sie in dieser Ausnahmesituation, in der wir alle mit riesigen Herausforderungen zu kämpfen hatten, mit einer Situation, die wir nicht verstehen konnten, die für große Unsicherheit gesorgt hat, was unser Blick auf die Zukunft betrifft, dass wir in dieser Ausnahmesituation eher lernen, wie viel Wert die Gegenwart von anderen Menschen ist und wie sehr wir letztlich auch mit den Fehlern des anderen oder der anderen zurechtkommen können und wie wir letztlich auch mit Dingen leben können, von denen wir vorher dachten, das wäre vielleicht schwierig.
Ja, das überrascht mich auch nicht. Was ich mich immer gefragt habe, ist, als ich noch in meinen 20ern war, habe ich in WGs gewohnt mit Freunden. Und ich habe mich danach, also jetzt ist das nicht mehr so, jetzt ist es so auf natürliche Weise wie bei vielen erwachsenen Leuten sozusagen hat es aufgehört und ich wohne jetzt alleine. Und ich habe mich immer schon, also ich frage mich eigentlich schon seit Jahren, ob das nicht richtig dumm ist, dass wir alle kollektiv sozusagen das verlassen, weil das doch eigentlich, also wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, die bessere Art zu leben ist. Weil Freundschaften sind ja, die geben einem sehr viel, und aber gleichzeitig sind sie viel robuster als romantische Beziehungen, weil die Romantik sozusagen das Idealisieren die Beziehung ja auch angreifbar macht. Und deswegen denke ich mir ganz oft, es wäre viel cooler, wenn wir sozusagen unsere Freundschaften als Lebensmittelpunkt hätten und die Beziehungen sozusagen eher in der Peripherie leben würden mit ihrer ganzen Angreifbarkeit.
Ich finde das einen schönen Gedanken, aber ich glaube, dass es eine Überlegung ist, die man vor allem in bestimmten Lebensphasen hat. Mein Eindruck ist der, dass die Liebesbeziehung, die romantische Beziehung, die Partnerschaft ein sehr großes Bedürfnis in uns erfüllt. Und zwar das Bedürfnis, nicht allein zu sein auf dieser Welt. Und dieses Bedürfnis wird vielleicht nur so gestillt, dass die Gegenwart eines anderen Menschen nicht verhandelbar ist, dass man weiß, dieser Mensch ist immer da. Und Freundschaften können das nicht leisten, denn Freundschaften sind Beziehungen, die auf Freiwilligkeit beruhen. Das sind Beziehungen, die durchaus robust sein können und durchaus langlebig. Und wir alle kennen das natürlich, dass bestimmte Freundschaften viel länger halten als romantische Beziehungen. Aber das sind eben nur bestimmte Freundschaften. Und wir alle kennen auch, dass einige Freundschaften überhaupt nicht lange halten, dass einige Freundschaften ein paar Monate halten, dass man sich für eine Zeit lang extrem gut versteht und das Gefühl hat, man könnte ohne den oder die andere gar nicht leben. Und ein halbes Jahr später ruft man sich einmal in zwei Wochen an und man weiß auch, ja, das ist auch gut, so wie es jetzt ist. Es gibt eine Tendenz, auch Freundschaften zu idealisieren. Und was du sagst, klingt für mich ein bisschen so, als wäre da so eine Idealvorstellung dahinter, die unsere realen Beziehungen vielleicht gar nicht erfüllen können.
Ich weiß nicht, ich frage mich immer nach dem Unterschied zwischen Freundschaft und romantischer Beziehung. Ich meine, natürlich ist Sex ein Faktor, der die Sachen voneinander unterscheidet und eben dieser Romantik, Anstrich, der ja sehr viel mit Ideal zu tun hat, aber wenn man das jetzt beides wegnimmt und nur noch die Qualität der Beziehung selbst betrachtet, ist es dann nicht mehr oder weniger das Gleiche? Nur mit unterschiedlichen Erwartungen und Baggage sozusagen, weil romantische Beziehungen beruhen ja auch auf Freiwilligkeit.
Ja und nein. Man muss dazu sagen, also wir leben Beziehungen, seien es freundschaftliche oder romantische Beziehungen, die leben wir natürlich, weil wir bestimmte Vorstellungen haben, weil wir bestimmte Rezepte dafür im Kopf haben, wie man diese Beziehungen lebt. Das sind kulturelle Vorstellungen, die wir verinnerlicht haben. Und die Idee, dass wir das nur machen, weil wir es wollen und dass es unsere ureigenen Vorstellungen sind, die ist, glaube ich, nicht richtig oder nicht ganz richtig. Das heißt, alle Beziehungen, die wir leben, beruhen auf diesem Grundmuster, das wir kennen, das uns vorgelebt wurde, als wir Kinder waren, das uns jetzt vorgelebt wird. Ein Grundmuster, das wir in verschiedenen Filmen, Fernsehserien, in allen möglichen Medien sehen. Ein Grundmuster, das wir selbst und die Menschen, die wir kennen, immer wieder aufführen. Das heißt, für das Grundmuster für Freundschaft und für romantische Beziehungen ist ein anderes. Und ich glaube, für Freundschaft, das ist, muss man sagen, es gibt sehr viele Grundmuster dafür. Also freundschaftliche Beziehungen sind extrem vielschichtig und wir alle verstehen andere Dinge darunter. Wir alle interpretieren diese verschiedenen Grundmuster auf sehr eigene Weise. Aber mein Eindruck ist, dass dieses gesellschaftliche, kulturelle Grundmuster für romantische Beziehungen beschränkter ist. Das heißt, romantische Beziehungen gehen mit bestimmten Pflichten einher, mit bestimmten Rechten. Sie gehen für die meisten Menschen mit Ideen von Treue einher. Sie gehen für die meisten Menschen mit einer Idee von Zukunft einher. Sie gehen für die meisten Menschen mit Ideen von ökonomischer Gemeinschaft einher. Eventuell mit dem Plan, Kinder zu bekommen, Familien zu gründen. Und das sind völlig andere Dinge als bei Freundschaften. Und natürlich ist es schön, wenn man auch in der Partnerschaft ein Gefühl von Freundschaft bekommt. Oder wenn das ein großer Bestandteil der Partnerschaft ist. Aber ich glaube, dass es trotzdem nicht den Blick darauf oder den Blick davon ablenken sollte, dass es wirklich andere Beziehungen sind und dass darin auch was sehr Schönes liegt natürlich, ne, in diesen Unterschieden.
Ja, so ein bisschen dieser Punkt, den du beschreibst, dass die Liebe quasi als die letzte große Erzählung und dass Freundschaften im Grunde viele kleine Erzählungen sind. Und darin liegt ja auch wieder eine Freiheit. Also genau eben diese Erzählung nicht zu haben, ist ja auch ein Stück Freiheit, weil es eben nicht diese Erwartungen gibt, die so krass daran geknüpft sind.
Ja, also diese Form der Freiheit, bestimmte kulturelle Erzählungen für sich in sein Leben nicht anzuwenden oder ist, glaube ich, sehr hart abgewonnen. Also meine Erfahrung ist so, dass die das ist nicht, das dafür muss man auch was bezahlen. Und es gibt einige Lektionen im Leben, die man dafür lernen muss.
Kann man deine letzten drei Bücher so ein bisschen als so einen Prozess betrachten, genau solche Erzählungen und Erwartungen zu hinterfragen und vielleicht auch einen inneren Zustand, einen inneren wahren Zustand anzuerkennen und eine bestimmte Art und Weise zu leben anzuerkennen, ohne eine zeitliche Begrenztheit für sich selbst zu definieren. Also in nüchtern sozusagen dieser Punkt, dass man, es ist keine Trinkpause, sondern man bleibt es in Zuhause. Du bleibst erstmal dort, wo du bist. Du renovierst deine Wohnung und freundest dich an mit dem Ort, an dem du bist. Und in allein vielleicht so ein Stück weit, du freundest dich an mit dem, also mit der Möglichkeit, dass das so bleiben könnte. Und ich habe mich gefragt, welche Rolle Kapitulation in deinem Leben spielt.
Das ist eine wirklich schöne Frage, weil ich hätte die vor 11 Jahren anders beantwortet als heute. Und für mich, und ich glaube, das ist für euch ähnlich, ging die Auseinandersetzung mit Alkohol, mit Trinken extrem mit einer Form von Kapitulation einher und mit der Freiheit, die genau in dieser Form der Kapitulation liegt. Und zwar ein Kampf aufzuhören, den man nicht gewinnen kann. Ein Kampf mit sich und mit seiner psychischen Krankheit zu beenden, der kein anderes Ergebnis hat als ein weiterer Abstieg, als ein weiteres Drama, als noch tiefer in diese Krankheit einzudringen. Und ich muss aber sagen, dass das eine andere Form von Kapitulation ist, als die in den beiden anderen Büchern vielleicht durchscheint. Ich denke, dass Akzeptanz dort vielleicht das bessere Wort ist, die Akzeptanz von Lebensmöglichkeiten, die Akzeptanz von Grenzen, von Beziehungen, aber auch von den Grenzen und der Unerfüllbarkeit bestimmter Erwartungen, bestimmter Hoffnungen, bestimmter Träume, die man für sein Leben hat. Und das ist vielleicht weniger eine Kapitulation als eben eine Akzeptanz, die dann wieder den Boden legt für eine Offenheit und für eine Weiterentwicklung und für und den ja und den Blick öffnet dafür, was sich im realen Leben abspielt. Und auch diese zeitliche Begrenzung, das ist finde ich eine interessante Beobachtung, aber das ist natürlich eine ganz andere zeitliche Begrenzung. Ich glaube, denn also gerade bei Zuhause und allein, beide Bücher gehen davon aus, dass wir periodisch immer wieder unser Leben hinterfragen müssen und sollen. Dass wir periodisch uns immer wieder die Frage stellen, ist mein Leben gut genug, das ich führe? Sind die Erwartungen und Hoffnungen, die ich für mein Leben habe und die ich unbewusst, bewusst, halbbewusst umzusetzen versuche, sind die noch angemessen für die Realität meines Lebens? Und natürlich, nüchtern beschreibt natürlich einen ganz anderen Prozess. Nüchtern beschreibt einen Prozess, wie man beginnt, mit einer Krankheit zu leben, die man hat und die natürlich auch erstmal auf der Einsicht beruht, dass man diese Krankheit hat. Aber das ist zeitlich natürlich eine ganz andere Sache. Also ich bin mir sehr sicher, dass ich diese Entscheidung nicht periodisch hinterfragen sollte, weil diese Krankheit natürlich nicht weggeht, ja. Sondern die hat man.
Aber trotzdem gibt's ja bei beiden Entwicklungen oder bei allen sozusagen Abschieds- und Trauerprozessen ja diese Phase der Liminalität, von der du ja auch im Buch schreibst. Und ich habe das gerade in einem ganz anderen Zusammenhang oder in einem etwas anderen Zusammenhang habe ich darüber nachgedacht, weil eine Freundin von mir hat mir so ein wie man über eine Trennung hinwegkommt Selbsthilferatgeber gegeben. Und da schreibt sie über diese drei Stadien. Erstmal dieser Verlust und der Schmerz darüber, dann kommt die Liminalität und dann am Ende sozusagen das Neue, was wächst, wie der Frühling. Und diese Liminalität ist total interessant, weil da ist sozusagen, du beschreibst es ja auch in dem Buch, die alle Sicherheit verschwunden. Mhm. Es ist eine große Unsicherheit und eine Orientierungslosigkeit, die aber auch total fruchtbar sein kann, weil alles Potenzial ist und noch nichts begonnen hat sozusagen. Und das ist, das sollte jetzt eigentlich zu einer Frage werden.
Hast du die aufgeschrieben? Ich habe hier nämlich unseren Zettel.
Wie überstehen
wir das? Wie nutzt du die Liminalität und wie überstehen wir sie?
Stehe ich hier zumindest.
Genau.
Ich bin so geneigt, das so abstrakt zu beantworten. Und ich würde das aber auch jeweils anders sagen für die Bücher, weil das jeweils so ganz andere Phasen und auch andere Fragen sind, die in dieser Schwellenphase die sie eventuell tatsächlich beschreiben, für mich wichtig waren. Vielleicht muss man generell sagen, also der Begriff der Liminalität, der kommt aus der Anthropologie und der beschreibt allgemein die Schwellenphasen, die wir im Leben absolvieren müssen. Also jene Phasen, in denen etwas aufgehört hat, aber das andere, was die Phase, die beendet wurde, die aufgehört hat, ersetzt, noch nicht begonnen hat.
Genau.
Und das Interessante ist, dass diese Phasen tatsächlich, wie du sagst, mit einer riesen Unsicherheit verbunden sind. Victor Turner, der britische Anthropologe, beschreibt es so, dass wir durch das Netz der Klassifikationen dieser Welt fallen, das wir bis dahin kannten. Das heißt, dass viele der Normen und Regeln und Gesetze, die wir für unser Leben hatten, nicht mehr ganz funktionieren. Und dass wir ein Gefühl dafür bekommen, hier ordnet sich etwas komplett neu, aber ich weiß noch nicht was. Und das ist in der Tat eine super schwierige Situation. Also wir alle können nicht mit Unsicherheit leben. Wir alle wollen Kontrolle, wir wollen wissen, was passiert, wir wollen wissen, wie wir uns verhalten sollen und das dann gut machen. Und so, das Leben funktioniert so leider nicht, wie wir wissen. Und ich glaube, dass diese positiven Aspekte, die diese Schwellenphasen in jeder Hinsicht haben, Aspekte sind, die wir, während wir in diesen Schwellenphasen leben, erstmal nicht wirklich spüren. Es ist eher so, dass wir im Nachhinein sagen, da hat sich etwas tatsächlich neu geordnet und das war wirklich eine Chance, neu anzufangen. Oder diese Zeit meines Lebens hat mir einen ganz neuen Blick auf irgendwas eröffnet. Aber in meiner Erfahrung sind diese Schwellenphasen total schwer. Und in Allein geht es unter anderem, und da komme ich im letzten Kapitel drauf zu sprechen, um eine Idee von permanenter Liminalität. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in den vergangenen Jahrzehnten immer stärker erleben, weil sich die Zeiten, in denen wir leben, natürlich immer stärker verändern, weil unsere Unsicherheit oder weil unsere Zukunft oder unser Leben auf diesem Planeten von immer einer immer größeren Unsicherheit geprägt ist. Und das ist natürlich dann ein Problem, weil sich, wenn diese Schwellenphase permanent wird, natürlich nie dieser Moment der Neuordnung einstellt. natürlich nie diese Phase, diese neue Phase beginnt, aus der man eben zurückschauen kann und sagen kann, ja, diese Zeit meines Lebens war wichtig für mich. Sie war vielleicht schwer, aber es war eine Riesenchance, die ich dort hatte.
Mhm. Wie wichtig ist es dir, über genau diese Schwellenphasen eine kohärente Geschichte für dich selbst zu haben?
Mhm. Ach, das ist wirklich eine schöne Frage, weil das und auf eine Frage, auf die ich erstmal überhaupt keine Antwort weiß.
Yes.
Denn ja, es ist wirklich, ich muss auch erstmal drüber nachdenken, weil wir alle wollen natürlich diese kohärenten Geschichten haben für unser Leben. Und ich glaube auch, dass diese Schwellenphasen genau damit einhergehen, dass wir merken, dass bestimmte Geschichten, die wir uns über unser Leben erzählen, nicht mehr funktionieren. Dass sie nicht mehr stimmen, dass sie nicht mehr richtig sind, dass sie sich nicht mehr gut anfühlen. Dass wir merken, dass da irgendetwas knirscht, in dem, wie wir über unser Leben denken. Und diese Kohärenz der Geschichten, ich glaube, das ist auch eben etwas, was sich erst im Nachhinein einstellt und das vielleicht sich etwas sehr viel stärker im Nachhinein einstellt, als zum Beispiel das Sehen der Chancen, die Schwellenphase haben. Und das ist alles sehr abstrakt, aber ich glaube, wir alle sind durch Trennung gegangen. Das ist jetzt so ein, finde ich, ein sehr eingängiges Beispiel. Und also ich zum Beispiel, wenn ich an die Beziehungen in meinem Leben, die romantischen Beziehungen in meinem Leben denke, dann ist es immer faszinierend, wie anders ich über diese Beziehung denke, wenn ein paar Jahre vergangen sind. Wie sich bestimmte Sachen so settlen. Also wie man bestimmte Sachen akzeptieren kann, wie man plötzlich einen anderen Blick auf diese Beziehung haben kann, wie emotionale Bedürfnisse plötzlich in den Hintergrund treten und den Blick auf eine Realität erlauben, die man vorher nicht sehen konnte, nicht sehen wollte. Mhm. Und diese Kohärenz der Geschichten, also ich glaube, es ist wirklich erst etwas, was sich sehr spät einstellt und die ist mir wichtig und ich glaube, es ist ein Bedürfnis, das wir alle haben, aber vielleicht ist es auch ein Bedürfnis, das wir überschätzen, weil natürlich es ist schön, diese kohärenten Geschichten zu haben, aber in dem Moment, wo Geschichten kohärent werden,
sind sie nicht mehr wahr, oder?
Sind sie, genau, gibt's diesen, oder zumindest ist das, was man kohärent erzählen kann, ist so weit weg, dass es vielleicht gar nicht mehr so viel Bedeutung für das eigene Leben hat.
Ja, wir haben irgendwann auch schon mal im Podcast, also das ist so ein bisschen die verrückte Situation, wenn man so einen Podcast hat oder auch wir irgendwie übers auch beim Schreiben ist es ja genauso, dass man sich die ganze Zeit sich selbst erzählt, mhm. weil man sich selbst ja anderen erzählt. Und wir haben uns auch schon gefragt, was das mit einem macht. Also schon in dem Moment des Entstehens von Gefühlen, oder in Situationen schon sofort so eine Geschichte darüber zu erzählen, die dann auch erstmal da ist, irgendwie in der Welt ist. Mhm. Und das dann quasi, ob das dann schwieriger ist, das nachträglich zu verändern oder anzupassen. Irgendwie.
Ich weiß ein bisschen, was du meinst, weil das natürlich jede Art von autobiografischem Erzählen, es geht genau mit diesem Problem einher. Ne? Also in dem Moment, in dem die Geschichten den Kopf verlassen sozusagen und ein breiteres Publikum, größeres Publikum als die Freunde und die Freundin und die Familie erreichen, ist es natürlich so, dass sie eine andere Festigkeit bekommen, mhm. ne? Eine andere Unumstößlichkeit. Ja. Aber ich glaube auch, dass wir das auch selbst so ein bisschen überschätzen, weil natürlich suchen wir uns die Geschichten nicht aus, ne? Also wie wir diese Erzählungen finden, in denen wir unser Leben einbetten oder diese Erzählungen finden, mit denen wir unser Leben interpretieren. Das ist natürlich ein Prozess, der nicht nur bewusst ist, sondern wir können uns das oft nicht aussuchen, wie wir das erzählen. Und wir können uns oft nicht aussuchen, wie wir das sehen. Und ja, und ich glaube, dass unabhängig davon, welche Öffentlichkeit ihr jetzt diese Geschichten erzählt im Podcast oder ich in den Büchern, dass es unabhängig davon eine Entwicklung gibt, die wir gar nicht bestimmen können und über die wir eben keine Kontrolle haben. Und das ist ja auch das Interessante, also wirklich das wirklich Interessante, weil, und deswegen macht man auch Dinge wie Therapien und so, weil man kann sich es eben nicht aussuchen. Das ist nichts, was man kontrollieren kann.
Verdammt. Ja. Na toll. Wir versuchen ja beide im Moment so uns ein bisschen die romantische Liebe abzuerziehen. Nee, ich spreche jetzt nicht für Mika, das ist total Quatsch. Ja. Nee, das war so ein bisschen der Plan, weil eigentlich die Idee ist ja sozusagen, wenn man von der Idee von der romantischen Liebe sich befreien könnte, wenn das in der eigenen Macht steht, dann ist man ja frei. Also dann kann das einen nicht mehr traurig machen, wenn man es nicht findet. Es kann einen nicht mehr rum. Naja, das ist ja so. Es kann einen nicht mehr rumscheuchen und rumschubsen und so. Und ist das ein Versuch wert? Daniel Schreiber, bitte sag mir, ob sie sich das versuchen soll. Nein, weil das in dem Buch, ich hatte das Gefühl, in dem Buch ist es so ein bisschen auch ein Gedanke, der so mitschwingt, dass du das loswerden willst, dass du das überwinden willst.
Nein. Also doppelt nein. Das ist kein Versuch wert. Ich würde es mir auch nicht abgewöhnen. Und ich kann es aber nachvollziehen, was du sagst. Und was du erzählst, klingt für mich wie eine Trauerreaktion. Mhm. Eine sehr typische Trauerreaktion. Ja. Okay, ich habe das nicht, dann will ich es auch nicht haben. So.
Genau wie so.
und ich glaube aber auch nicht, dass es etwas ist, was man sich wirklich aussuchen kann. Also im Buch geht es ja auch um diese Feststellung, dass ich habe es mir nicht ausgesucht, allein zu leben. Es war keine bewusste Entscheidung. Ich habe früher immer und permanent Beziehungen geführt und oft haben sie sich überlappt zu meiner Scham. Und ich habe viele Dinge gemacht, eben um Beziehungen zu führen. Und irgendwann hat alles aufgehört. Und das war nicht, weil ich mir gesagt habe, okay, jetzt ist vorbei, ich gewöhne es mir ab oder ich muss jetzt mein Leben allein leben und mir mein Leben allein aufbauen. Das sind vielleicht alles so Begehren oder Vorhaben gewesen, die so im Hinterkopf oder unbewusst oder wie auch immer eine gewisse Rolle gespielt haben könnten. Aber es war eben keine bewusste Entscheidung. Und ich glaube auch nicht, dass man sich solche Dinge bewusst abgewöhnen kann. Und auch nicht, dass man es sollte tatsächlich. Denn man sollte sich nicht von den Geschenken des Lebens, sondern den Geschenken der Welt abspalten. Man sollte sich das nicht verwehren. Und ich glaube auch, dass natürlich, es ist total schwierig, mit dem Schmerz umzugehen, den Trennungen verursachen, mit den psychischen Entwicklungen, die danach losgehen und über die man keine Kontrolle hat. Aber dafür haben diese Sachen, die den Schmerz verursachen, eben auch etwas sehr Schönes und das verpasst man eben auch, wenn man versucht, sich das abzugewöhnen. Und den Schmerz kannst du sowieso nicht vermeiden, auch wenn du dir die romantische Beziehung abgewöhnst.
Shit.
Ja, ich finde es für mich, ich werde das gerade oft gefragt, ob ich das als ein Schicksal begreife, dass ich allein lebe und so. Und nein, das tue ich nicht. Und ich versuche verschiedene Erklärungsmodelle dafür zu finden, warum ich allein lebe. Oder ich probiere so bestimmte Dinge für mich aus. Also emotionale Anorexie ist ein Stichwort, dann aber auch die Arcadia, also diese Trockenheit des Herzens, die der französische Philosoph Roland Barthes beschreibt. Oder queere Scham. Das ist etwas sehr Wichtiges für mich, über das ich viel nachdenke und nachgedacht habe. Aber ich begreife das nicht als Schicksal. Und ich bin 43 und ich habe das Gefühl, es gibt eine gewisse, vielleicht sogar eine größere Wahrscheinlichkeit, dass dieser Traum einer Lebenspartnerschaft, den viele von uns haben, sich nicht mehr erfüllt für mich und mein Leben. Und das Buch ist eben auch ein Versuch, mit dieser Möglichkeit zurechtzukommen. Aber das heißt nicht, dass wir uns das verwehren sollten. Das heißt nicht, dass Liebesbeziehungen schlecht oder nur problematisch sind. Ganz im Gegenteil. Für viele Menschen sind Liebesbeziehungen was sehr Schönes. Und und es wäre, glaube ich, wirklich falsch, das auch für sein eigenes Leben zu verteufeln und sich das eben wirklich zu verwehren. Okay. Also bitte mach's nicht. Bitte gewöhn es dir nicht ab.
Es hilft mir wirklich zu hören, dass du noch an die Liebe glaubst.
Wirklich. Jesus. Ich weiß nicht, was ich darauf sagen soll.
Nee, aber was ich noch wissen wollte, ist, was mich total interessiert hat, in dem Buch geht es auch ein bisschen, du schneidest es so ein bisschen an, dass du, ich glaube, in New York auf einem SLAA-Meeting warst.
Ja. Oder also es war in London.
In London. Ja. Genau, und ich würde total gerne ein bisschen mehr darüber erfahren, weil du hast geschrieben, es hat ein Echo in dir ausgelöst. Ja. Hast dich irgendwie, und ich habe auch in letzter Zeit häufiger gedacht, ob das vielleicht was für mich wäre.
Ja. Wahrscheinlich schon, wenn du so fragst.
Sobald du dabei bist, sobald du dir die Frage stellst, genau. Sobald ich so einen Test mache, genau. Sobald du Tests im Internet dazu machst, ob du zu viel liebst oder so.
Genau. Das ist auch meine Erfahrung. Genau.
Okay.
Es war in London und in London nennt man es SLA aus irgendeinem Grund. Dass ich... Aber ich glaube, es ist so die britische Variante.
Und, klingt so dänisch.
So,
es klingt so dänisch, ja, oder wie, ja, so, wie so ein Essen, ja, was man bei Ikea kriegt. Ja, na, ja, egal.
Stimmt, das ist schon, ne? Stimmt. Und ich muss dazu sagen, wie ihr wisst, bin ich zu verschiedenen Selbsthilfegruppen gegangen. Und davon erzähle ich unter anderem auch in Nüchtern. Und deswegen hatte ich da relativ wenig so eine Schwellenangst oder so. Ich hatte nicht das Gefühl, das ist was Komisches oder sondern eher, ich dachte, ja, okay, warum nicht? Und es war so, dass ein Freund von mir gesagt hat, ja, das ist was für dich und komm da hin. Und dann dachte ich, ja, okay, dann gehst du halt mit und
okay. So.
Genau. Dann habe ich aber schon ein bisschen gefragt, ja, warum Tom hieß er, Tall Tom, weil er so groß war und es noch einen anderen Tom gab. Und ich habe mich dann gefragt, warum Tall Tom dann unbedingt möchte, dass ich dahin mit ihm hingehe. Und dann fand ich das so faszinierend, weil ich bin durch eine wirklich dramatische Trennung gegangen in der Zeit und das die Trennung, mit der das Buch zu Hause beginnt. Und es hat mich in eine extrem schwierige Phase in meinem Leben geworfen. Also eine lange depressive Phase. Eine Phase, in der ja ich das Gefühl hatte, mein ganzes Leben wurde auf den Kopf gestellt. Und da habe ich plötzlich was gesehen und was gefunden in diesen Meetings, was mir vorher nicht bewusst war. Und ich schreibe in der Line viel über diese Diagnose der emotionalen und sexuellen Anorexie. Und es ist keine traditionelle psychologische Diagnose, aber es ist etwas, was in der Literatur zu diesen Selbsthilfegruppen und es ist nicht nur SLA, also Sex and Love Addicts Anonymous, sondern auch Sex Addicts Anonymous. Es gibt noch eine andere, glaube ich, die sich mit ähnlichen Themen auseinandersetzt, die in diesen Gruppen sehr häufig angewendet wird. Und für mich war es so faszinierend, weil ich wusste sofort, was damit gemeint ist. Ich wusste sofort, was das beschreibt. Und zwar wirklich diesen Moment des Sich-Verwehrens. Also im Grunde so ein bisschen, was du angesprochen hast. Also dass man sich eine bestimmte Form von Nähe verwehrt, dass man sich eine bestimmte Form von Intimität versagt. Und das Interessante bei der Diagnose ist, dass man das eben nicht unbedingt weiß, dass man sich dessen nicht bewusst ist und dass da auch verschiedene Verhaltensweisen mit reinspielen, von denen man eigentlich gar nicht annehmen würde, dass es so ist. Also, denn so ein typischer Fall für eine emotionale und sexuelle Anorexie ist, dass man viele Jahre ein sehr erfülltes und sehr ausgiebiges Sexualleben hat und dann wieder viele Monate oder viele Jahre gar nicht. Und dass man halt wenig Kontrolle hat über beide Zustände seines Lebens. Und das ist natürlich nur ein Aspekt dieser Gruppen. Und ich muss auch sagen, also was mich wirklich, also an diesen Gruppen wirklich berührt hat, war die Offenheit, mit der Menschen über diese Themen reden, die für uns alle schwierig sind und die für einige Menschen schwieriger sind als für andere Menschen. Sei es aufgrund bestimmter biografischer Erfahrungen, sei es aufgrund bestimmter ökonomischer Grundlagen. Und natürlich wird in unserer Gesellschaft so allgemein davon ausgegangen, dass wir alle bei Null starten und alle die gleichen Chancen und Bedingungen haben. Und das ist eben nicht so. Und das ist eben auch bei Beziehungen und bei Liebe und bei Themen wie dem Alleinleben oder der Einsamkeit ist es nicht so. Wir alle starten bei anderen Punkten und für einige von uns ist es einfach schwieriger, mit diesen Themen, mit diesen Fragen zurechtzukommen. Was bedeutet mir Liebe in meinem Leben? Was bedeutet mir Sexualität in meinem Leben? Kann ich meine Sexualität frei ausleben? Was hindert mich daran? Wie viel Nähe brauche ich in meinem Leben? Wie viel Freiheit?
Also wir haben ja, wir sind gerade im Zölibat.
Im Zölibat, ja. Wirklich? Ihr beide, oder?
Ja, also alle sollen mitmachen. Ja, also wir nennen das Zöli. Ist auch geschrieben. Es gibt Mia hat auch ein Logo designt und so.
Jesus.
Ja, es ist zeitlich begrenzt bis Ostern, damit wir dann wieder auferstehen können. Wir sind sozusagen beide aus längeren und wichtigen Beziehungen gerade gekommen und Ein Anlass für mich war also erstmal für einen gewissen Zeitraum zu sagen, ich entscheide mich gerade erstmal ganz bewusst fürs Alleinsein, war, dass ich relativ kurz nach der Trennung habe ich mir Tinder installiert und habe einfach nichts gefühlt und habe es trotzdem gemacht und habe irgendwas gesucht, wovon ich wusste, dass ich es eh nicht kriege und habe mich gefragt, was mache ich hier eigentlich? Und ich meine, andere Leute sagen, okay, nach einer Trennung, das will man erstmal verarbeiten und man datet eine Zeit lang nicht und haben nicht das Bedürfnis, das zu branden. Das ist vielleicht,
wir branden alles.
Wir branden alles, genau. So viel auch zum Punkt, wir erzählen uns immer uns selbst und allen anderen und so. Aber dass ich schon auch dass es für mich sich erstmal auf jeden Fall gut angefühlt hat, eine bewusste Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich suche erstmal nach nichts. Also ich suche nicht nach einem Mann, ich suche nicht nach einer Beziehung. Ich gucke erstmal, wo ich gerade im Leben stehe, weil die Beziehung ging so ein Jahr, dann bin ich nüchtern geworden, dann waren wir nochmal so 2 Jahre zusammen. Ich habe mich wahnsinnig verändert in den letzten 2,5 Jahren. Und habe aber auch das Gefühl, dass jetzt, nachdem die Beziehung vorbei ist, nochmal ganz andere Veränderungsprozesse gerade in mir stattfinden, weil ich natürlich eine Art von Veränderung auch gemacht habe, die ja auch ein Zweierkonstrukt schützt. Also vielleicht manche Sachen, manche Themen anders angegangen bin oder nicht so mit der Intensität angegangen bin. Nicht mit Absicht oder so, weil mir da jetzt irgendwas verboten worden wäre oder weil ich das Gefühl hatte, ich darf da irgendwas nicht, sondern ganz unbewusst, dass ich eben ja dieses Zweiergespann schütze und mich daraus nicht rausentwickeln will. Und dann mit dem Ende habe ich gemerkt, dass jetzt gerade eben Veränderungsprozesse da sind, in deren Zentrum aber nur ich selber stehe und dass es erstmal wichtig ist, dass nur ich selber in diesem Zentrum stehe. Und jetzt frage ich mich, ob das Liebesanorexie ist.
Das weiß ich nicht.
Du musst mir das auch nicht. Ja, also, keine Sorge, ich gebe dir nicht die Frage dafür.
Gut, danke. Bin ich froh. Aber ich kann das natürlich so nachvollziehen alles. Darf ich fragen, wie lange ihr nüchtern seid? Ihr seid so 200
zwei,
Jahre alt?
Zwei Jahre, zwei,
und du ähnlich,
vier.
Oder? Vier, okay. Also ich finde, sowohl während man es erlebt, als auch im Nachhinein, ich finde diese Veränderungen, die man in der Nüchternheit durchläuft, extrem überraschend. Und ich finde es immer wieder so eine irre Erkenntnis, wenn man feststellt, hier habe ich mich jetzt wieder besser kennengelernt. Habe ich bestimmte Sachen bewältigt. Hier habe ich neue Seiten an mir entdeckt, die ich nicht kannte vorher. Und für mich klingt es so ein bisschen so, dass es euer Zölibat, wie ihr es nennt, kein Zölibat ist, sondern so eine zeitlich begrenzte Phase, die ihr euch nehmt, um den Blick dafür zu öffnen, dass ihr vielleicht Seiten habt, die ihr noch nicht kennt. Und ich finde, natürlich muss man auch sagen, dass also zum Beispiel in diesen Slam-Meetings in London, da gab es sehr viele Leute aus AA. Und es ist kein Zufall, denn wenn man abhängig ist und wenn man diese Krankheit hat, dann äußert sie sich auch in anderen Lebensbereichen. Das heißt, diese Zwanghaftigkeit, mit der man nach Erleichterung sucht, mit der man nach einer Form von Glück oder einer Form des Vergessens sucht, die kann sich eben auch auf verschiedene Lebensbereiche ausweiten. Und interessanterweise ist einer dieser Lebensbereiche, auf die am meisten ausgeweitet wird, ist eben Intimität, ist eben Sexualität. Und in dem Sinne klingt das für mich total vernünftig. Und es ist aber auch was anderes, als sich Liebesbeziehungen abzugewöhnen. Ne? Das ist vielleicht eher...
Ja, wir sind da ein bisschen unterschiedlich in unseren Herangehensweisen, glaube ich.
Also, wir haben auch andere, also unterschiedliche Gründe. Klar, ja, bei mir ist halt die Frage gewesen, so, ich weiß nicht, ich habe meine toxischen oder meine ungesunden Verhaltensweisen, was Liebesbeziehungen betrifft, haben eigentlich weitgehend aufgehört mit dem Nüchternwerden. Also das war total eng bei mir verbunden. Du lachst so, als ob du mir nicht glaubst.
Das ist ganz süß.
Das stimmt aber. Also ich meine natürlich nicht sofort und komplett. Also ich habe schon auch immer noch Dramagefühle und so. Aber es ist überhaupt kein Vergleich. Also es ist wirklich eine ganz andere Liga und so. Und die letzte Beziehung, die ich hatte, die war auch, also es gab Aspekte daran, da hatte ich diese Dramagefühle. Ich kann das auch ganz genau sozusagen lokalisieren, wo die waren. Aber es war im Vergleich zu dem, was früher gelaufen ist, sehr gesund und sehr positiv. Also im Sinne von, alles daran war okay und irgendwie, also liebevoll und so. Und deswegen habe ich mich gefragt in letzter Zeit, ob ich das vielleicht alles pathologisiere, was da irgendwie bei mir abgeht. Ob ich vielleicht jedes Gefühl von Trauer und also jedes intensive Gefühl in dieser Beziehung sozusagen als was Krankhaftes ansehe, so reflexhaft. Und ob das nicht vielleicht auch einfach manchmal ein bisschen dazugehört, dass man ein bisschen ausflippt, wenn man mit Menschen, also wenn man mit Menschen so eng ist. Ja. Und ich finde, diese Tendenz ist halt total oft auch in Meetings zu spüren, dass Leute immer sehr schnell damit sind zu sagen, das liegt daran, dass du abhängig bist und du wirst immer abhängig sein und deswegen fühlst du dich so und deswegen hast du diese Probleme, wo ich mir auch ganz oft denke so, ja, aber voll viele Sachen sind auch einfach menschlich. Also wir sind halt irgendwie crazy und wissen manchmal nicht, wo uns der Kopf steht und so. Und das ist halt nicht unbedingt alles immer gleich ein Problem.
Also ich finde auch, dass man Gefühle grundsätzlich nicht pathologisieren sollte. Das heißt, wenn man wütend, wenn man traurig ist, wenn man sich freut, das sind keine Pathologien, das sind Gefühle. Und mit diesen Gefühlen kann man umgehen, man kann die vielleicht für sich einordnen, aber es sind trotzdem Gefühle. Und ich finde, man sieht das so leicht bei so kleinen Kindern, die sich, wenn sie wütend sind, auf den Boden werfen und so weiter. Was diese Kinder lernen, ist, sich irgendwann nicht mehr auf den Boden zu werfen. Aber trotzdem haben sie halt die Gefühle. Und ich finde, also was ich so raushöre bei dir und was ich eben vielleicht auch deswegen raushöre, weil ich es von mir so gut kenne, ich finde, man braucht oder man muss eine gewisse Selbstliebe, eine gewisse Selbstakzeptanz für sich entwickeln, in der diese Veränderungen möglich sind. Also gerade in Early Sobriety, man verändert sich permanent. Man entdeckt permanent neue Dinge an sich. Und das ist eben auch das Tolle, dass man vielleicht auch eine Entwicklung nachholt, die man sich verbaut hat mit der Abhängigkeit. Dass man der Mensch wird, der man hätte werden können, oder dem jetzt wird man ein neuer Mensch. Und das sind alles wahnsinnig schöne Sachen, aber gleichzeitig, was auch mit dieser Entwicklung passiert, mit diesen Veränderungen in einem selbst, dass sie eben einem das Gefühl geben, dass man nicht die Kontrolle darüber hat. Und deswegen möchte man das so gern benennen. Deswegen möchte man sagen, das ist die Krankheit. Und ich finde auch gerade Meetings, was ich dann oft höre oder so im Hintergrund oder die Zwischentöne, wenn Menschen sowas sagen, was du beschreibst, dann habe ich immer so ein Gefühl von, der Arme oder die Arme, die du musst es gar nicht benennen. Du kannst es auch einfach erleben und vielleicht ist es auch gut, diese Regung mal nicht zu werten, sondern einfach zu sagen, ja, ich erlebe das gerade und ich schaue, wie sich's anfühlt und ich muss das gar nicht in so einer Erzählung bringen. Ne?
Du sagst, man braucht nicht für jeden menschlichen Zustand ein Logo?
Das wäre mein vorsichtiger Vorschlag.
Nee, glaube ich nicht. Okay. Ja, du hast gerade was erwähnt mit der Selbstliebe. Da habe ich auch zurzeit irgendwie so ein Ding mit am Laufen, weil alle immer sagen so, ja, du musst dich erst selbst lieben. Du musst erst mal auch lernen, alleine zu sein. Also wenn man gerade getrennt ist, dann kommen die Freundinnen und sagen so, du musst lernen, alleine zu sein. Und dann denke ich mir so, also seit ganz neuestem, nee. Also
ich lasse das mal mit dem Selbstliebe.
Nein, also das mit dem Alleinsein auf jeden Fall. Ja. Das finde ich, sollte man wissen, wie das geht. Das ist wichtig. Aber das mit der Selbstliebe, weiß nicht. Also da denke ich mir so.
Ich weiß, was du meinst. Ich meine, das ist natürlich total diese populär-therapeutischen Slogans, das ist natürlich super anstrengend irgendwann. Und weil sie irgendwann wirklich diese Bedeutung verlieren, die sie vielleicht mal hatten. Ne? Und was heißt Selbstliebe schon? Und und du hast da total recht, dass man da vielleicht ein bisschen genauer sagen sollte. Das ist kein Begriff, den man auf alles anwenden kann, sollte, und der vielleicht auch gar nicht mehr so viel heißt heute. Ich glaube, dass es in dem Kontext, in dem wir eben gesprochen haben, also dass diese Form von Selbstakzeptanz und einfach sich diesen Raum zu geben und vor allem diese permanente Wertung zu beenden, die man immer wieder über seine Verhaltensweise und über sein Leben stülpt. Ich glaube, das ist total wichtig, weil ich glaube, diese Wertungen, diese Form von Urteilen, mit denen ich mich irgendwie sehr lange und auch immer noch teilweise immer wieder konfrontiere, dass die letztlich eine Form von Selbstbestrafung sind und eine Form von, fast schon eine Form von Autoaggression, die einem nicht weiterhelfen und die einem letztlich die Möglichkeiten des sich Entwickelns verbauen. Und damit meine ich nicht, dass man super so lax sein sollte und sich alles erlauben sollte, gar nicht, sondern was ich meine ist, dass es so eine, oder ich kenne das von mir, dass ich so eine, ja, da gibt's irgendwie so eine zwanghafte Instanz in meinem Kopf, die immer kontrollieren möchte, wie ich mich verhalte, die kontrollieren möchte, wie ich mich fühle. Und das ist gut, irgendwie zu wissen, okay, es gibt diese Instanz und die kann diese Sachen auch ruhig sagen, aber diese Sachen haben vielleicht nicht so viel Bedeutung. Ich muss diese Urteile vielleicht nicht so ernst nehmen und stattdessen gucke ich darauf, was in mir und in der Welt und mit mir in der Welt passiert.
Es gab in Zuhause, hast du einen Ausdruck verwendet, den ich so cool fand, das war die Gentrifizierung von Gefühlen. Und ich weiß nicht, ob ich hundertprozentig verstanden habe, was du damit, also was das genau heißt und beinhaltet, aber dieser Aspekt mit der Selbstliebe kommt mir auf jeden Fall, also das kommt mir relevant vor, weil für diesen Bereich von so einer letztendlicher kapitalistischen Nutzbarmachung von, also Selbstliebe ist sozusagen das Instrument, das wir alle anwenden müssen, damit unsere Produktivität weiter bleibt, damit wir weiterhin die funktionierenden Rädchen in der Gesellschaft sozusagen bleiben. Und das ist so eine, weiß nicht, so eine Perversion sozusagen von diesem, von dem eigentlichen Grundgedanken. Aber das voneinander zu trennen, ist halt so schwierig, weil wir halt in einem System leben, das halt überall ist.
Genau. So. Nee, du hast total recht. Und das ist natürlich wirklich ein Problem, ne? Wenn wir jetzt in jedem dritten Hollywood-Film die so therapeutische Narrativen angetragen bekommen und wenn die Antwort ist, irgendwie man muss sich nur selbst genug mögen und dann wird alles gut. Und dann kann man eben wieder ein gutes Arbeitsleben führen und produktiv sein, ein produktives Mitglied in der Gesellschaft sein, das sich über diese ganzen strukturellen Probleme, die Ungleichheit, die Klimakatastrophe, die vielen Dinge, die wirklich falsch laufen in der Welt, eben keine Gedanken mehr macht und stattdessen lieber was Hübsches kauft. Und ich finde das, zum Beispiel, ich habe jetzt also in dem Buch auch über Selbstfürsorge geschrieben. Und das finde ich genauso ein Ding, weil es ist tatsächlich, es ist letztlich sehr pervers, dass wir dazu aufgefordert sind, diese strukturellen Probleme, die es gibt, auf unsere eigenen Schultern zu nehmen und letztlich zu managen, dass wir damit keine Probleme haben. Ja. Ne? Und das sind natürlich die Antwort auf strukturelle Probleme ist, die Strukturen zu ändern. Ne? Also die radikale Ungleichheit, in der wir leben, zu beenden, bestimmte Gesetze zu erlassen, die diese Ungleichheit ja zumindest teilweise einschränken, Gesetze zu erlassen, die die Klimakatastrophe verhindern, die auf uns zurollt mit einer unglaublichen Kraft. Und ja, aber andererseits, und das ist halt die Kehrseite davon, für mich ist Selbstfürsorge sehr wichtig. Das ist eine der Sachen, die mir wirklich im Leben helfen. Und für mich ist auch dieser selbstliebende Blick sehr wichtig. Und auch, ja, wenn das natürlich klischiert klingt, trotz dieser Probleme dieses Begriffs und trotz der Anwendung, dieser problematischen Anwendung dieses Konzepts, ist es, glaube ich, sehr wichtig, so einen Sinn dafür zu bekommen, dass man sich den Raum für Entwicklung gibt, dass man diese Bewertung der eigenen Gefühlswelt, der eigenen Entwicklung, des eigenen Ichs einschränkt, dass man sich ja in diesem Sinne eben selbst liebt und sich selbst um sich sorgt.
Meine Therapeutin würde sagen, dass man sich selbst als sein eigenes Kind behandelt.
Ja.
Also mit Nachsicht sozusagen einfach und nicht, also ja, das finde ich auch gut.
Ja,
nein, ich weiß. Da habe ich nichts gegen.
Nee, das ist so, ich finde das mit diesem inneren Kind auch ein total schönes Bild. Also ich habe da immer so Probleme mit gehabt, weil ja, mir das denn doch zu sehr eine Metapher war, ne? Und zu sehr gekünstelt sozusagen. Aber ich finde es ein total schönes Bild und letztlich beschreibt es genau das, du hast vollkommen recht, eben diese Nachsicht mit sich und sich diesen Raum geben, den Raum, dass man Fehler macht, dass man Gefühle hat, die vielleicht nicht unbedingt adäquat sind oder von denen man denkt, sie sind nicht so adäquat für die Situation und so weiter. Ne? Und dass man ja, dass man missbaut, aber dass man eben auch schöne Sachen macht und so weiter. Also das, da, ja, das das ist nachsichtig, das ist the operative word, wie man auf Englisch sagen würde.
Anglizismen sind sehr willkommen in diesem Podcast.
Ah ja, okay, gut, sehr schön. Ich gebe mir die ganze Zeit Mühe.
Genau. Ja.
Ich finde es übrigens interessant, dass wir dort gelandet sind jetzt, weil es so, und vielleicht beschreibt das so eine, ja, so ein, unser so kollektives Gefühl, was wir gerade in diesem Raum haben. Vielleicht ist das gerade ein so eine Aufgabe, die wir haben. Und ich glaube auch, dass es so eine super schwere Aufgabe ist. Und gerade wenn man abhängig ist, gerade wenn man diese Erfahrung gemacht hat, die wir gemacht haben. Ich glaube, dass es ist super schwierig, diese Nachsicht zu lernen. Und es ist super schwierig, sich diese Möglichkeit zu geben, sich diesen Raum zu geben, die Kontrolle abzugeben. Aber ich glaube auch, dass das wirklich wichtig ist und dass man sich nicht weiterentwickeln kann, wenn man das nicht schafft. Und dass man, wenn man es nicht macht, immer wieder gegen Wände läuft und man immer wieder ähnliche schmerzhafte Situationen erleben wird. Und also ich, ihr kennt das sicherlich auch, dieses Gefühl, wo man merkt, da ist wieder was, was falsch gelaufen ist und ich will das, möchte das eigentlich gar nicht und ich kann aber auch gar nicht sagen, was da genau passiert ist. Und ich glaube, wenn man das Gefühl hat, dann ist genau das eingetreten. Man hat bestimmte Verhaltensmuster ausgelebt, man hat bestimmte Erwartungen und an sich gehabt, bestimmte Urteile, man hat sich bestimmten Zwängen unterworfen und eigentlich weiß man, dass man das nicht mehr möchte und dass das auch nicht mehr gut ist.
Ja. Das ist so, ich habe viel über Abhängigkeit nachgedacht und irgendwie bin ich für mich selber so bei einer Art Definition, was es einfach für mich selbst bedeutet, gelandet und das ist anders zu wollen und nicht anders zu können. Mhm. Und das ist im Grunde was du gerade beschrieben hast und das kann man halt in Bezug auf alles Mögliche haben und nicht nur in Bezug auf Alkohol, was es natürlich so ein bisschen anstrengend macht. Ja. Also immer dann, wenn ich das in mir erkenne, dass ich anders will und ich schaff's, aber ich krieg's nicht hin. So, dass in den Momenten stehe ich immer unter enormer innerer Spannung. Ja. Und dann zu sagen, es gab letztens eine Situation, wo ich es tatsächlich geschafft habe und das war total gut. Also ich habe auch ADHS und habe immer so ein bisschen ein Problem mit so Rechnungen bezahlen zum Beispiel. Entschuldigung, Studio, ich bezahle eure Rechnung. Er lacht noch. Okay.
Genau, und hat einen Daumen okay gegeben, also, sozusagen.
Mit, ich sag mal, im großen und ganzen Papierkram und Bürokratie, ja. So, ja, das ist, ist schon viel besser geworden und so. Und auf jeden Fall gab es aber letztens den Moment, in dem sich wieder ein paar Sachen aufgestapelt hatten. Und ich irgendwie wirklich quasi zu mir selber das auch laut gesagt habe, ich quasi meine eigene Erziehungsberechtigte war. Und gesagt habe, also es beinahe schon so ein bisschen abgespalten habe im Sinne von, okay, du hast diesen Anteil, der das nicht so gut kann einfach. Mhm. Und komm, ich nehme dich jetzt an der Hand und wir machen das jetzt. Und es hat doch funktioniert. Und dann gibt's immer wieder Situationen, in denen es nicht funktioniert und dann denkt man sich, es hat doch aber schon mal funktioniert, warum kann ich das nicht immer und so. Aber trotzdem war es ein Erfolgserlebnis und es war schön.
Das hört sich toll an, weil ich glaube, das hört sich genau nach dieser Selbstakzeptanz an, dieser Seiten an sich. Und und auch sich die Erlaubnis zu geben, diese Fehler zu machen. Und ich glaube, dass das wirklich der viel bessere Weg ist, als das harsch zu verurteilen, jetzt zu sagen, aber du musst es besser können und irgendwie und nächsten Monat wird es ganz anders laufen und so weiter.
Ja, Disziplin trägt einen auch immer nicht so weit.
Ja, ja, genau. Das ist leider so eine bittere Erkenntnis.
Ja.
Ne? Genau, so. Ja. Disziplin.
Ja. Ja, wirklich eigentlich jeder, also für mich ist es so, dass jeder nennenswerte, langfristige und tiefgreifende Wandel für mich selbst und in meinem Leben immer die Prozesse waren, die von Selbstliebe angeleitet waren. Wo das Bedürfnis nicht war, ich muss so schnell wie möglich von mir weg, weil so wie ich bin, ist es nicht in Ordnung. Deswegen muss jetzt irgendwas anders sein und ich muss mich da jetzt mit großer innerer Gewalt irgendwo anders hinprügeln. Das hat nie langfristig funktioniert.
Und genau, aber man muss eben auch sagen, es ist so, es reicht auch, sich eine Duftkerze anzukünden, anzuzünden, ne? Und, ja, und zum Spa zu gehen. Also das ist halt diese andere Seite. Und ich glaube, es ist, glaube ich, wichtig, dass man so, da haben wir eben auch schon mal gesprochen, dass man eben wirklich diese Ambivalenz im Blick behält. Und dass man es für sich schafft, also diese Selbstliebe wirklich mit etwas zu füllen, was halt eben nicht oberflächlich ist und dass es halt nicht umkippt in so eine, ich erlaube mir alles und ich finde eigentlich alles gut, was ich mache und ja.
Wie wichtig ist für dich sozusagen deine eigene Geschichte und überhaupt Geschichte zu erinnern, weil das ist mir an ein paar Stellen immer wieder aufgefallen, also zum Beispiel in Zuhause schreibst du über deine eigene Familiengeschichte und beschreibst auch, dass über viele Dinge nicht gesprochen wurde, weil da Sprachlosigkeit war und Scham und in Allein gibt es diese Stelle, wo du über deine langjährige Freundin Silvia sprichst und sagst, es ist gut, es langjährige Freundschaften zu haben, weil sie einen davor bewahren, zu vergessen, wer man mal war. Und was ist so schlimm am Vergessen?
Es gibt verschiedene Arten des Vergessens. Und ich glaube, dass wir Dinge oft vergessen, die dennoch in uns bleiben und bestimmte Auswirkungen haben. Das heißt, sobald Vergessen eine Form von Verdrängen wird, wird das psychisch problematisch, weil das Verdrängte, es kommt immer wieder hervor. Und du erwähnst das Kapitel über Flucht in Zuhause und ich erzähle da die Geschichte meiner Urgroßmutter und ihrer Familie. Und interessanterweise ist diese Art des vorsätzlichen Vergessens, die für viele Leute, die diese Fluchterfahrung gemacht haben, eingetreten ist, diese Art des vorsätzlichen Vergessens führt dazu, dass es eine Sprachlosigkeit gibt, dass man über bestimmte Sachen nicht reden kann. Die führt dazu, dass bestimmte Gefühle abgespalten und verdrängt werden. Die führt dazu ganz konkret, also bis ich das recherchiert hatte, wusste ich nicht und wusste auch niemand in meiner engeren Familie, aus woher die Urgroßmutter kam, aus welchem Landstrich. Das war einfach etwas, was man vergessen hatte, weil man nicht darüber gesprochen hat. Und dieses Beispiel, was du mit den Freundschaften anbringst und den Variationen dessen, der man mal war oder die man mal war und dass man die nicht vergessen sollte, ist vielleicht so ein bisschen anders gelagert, weil es vielleicht weniger mit Verdrängen zu tun hat als mit so einem, so einer Selbstkenntnis und auch dieser Selbstakzeptanz. Und ich finde es auch interessant, also ich habe gestern Abend gerade mit einer Freundin darüber gesprochen, die ungefähr genauso lange nüchtern ist wie ich. Die ist ein halbes Jahr länger nüchtern als ich. Und als ich in die Meetings kam, gehörte sie zu den beiden Menschen, mit denen ich dann das nächste Jahr ungefähr verbracht habe und jeden Tag mit denen unterwegs war und musste jeden Tag miteinander reden. Und ich glaube, ohne die beiden wäre es super schwer gewesen für mich, nüchtern zu bleiben. Und sie werden immer so, ich werde immer mit ganz viel Liebe an sie denken. Und wir haben uns darüber unterhalten, dass es wichtig ist, nicht zu vergessen, wer man als aktiver Abhängiger mal war. Und dass es auch bestimmte Seiten gibt an diesem Leben, die man nicht verdrängen sollte. Und dass es schwierig ist, also auf Englisch, auf amerikanischen Englisch sagt man so ein bisschen goody two-shoes. Also so ein, das gibt so die Tendenz, gerade wenn man sein Leben ändern muss und es geschafft hat, das zu ändern, dass man in allen Bereichen des Lebens irgendwie das ganz gut machen möchte und dass man irgendwie keine Fehler macht und dass man so ein guter Mensch ist. Und aber zum Leben gehören eben auch negative Emotionen. Zum Leben gehören eben auch Gefühle, die man erstmal nicht haben möchte. Zum Leben gehören eben auch Seiten, die man erstmal nicht so an sich mag. Und es ist nicht gut, diese Seiten komplett zu verdrängen. Es ist gut, da die im Blick zu behalten und die auch an sich sich anzunehmen. Es ist immer einfach, gute Sachen, Seiten an sich selbst anzunehmen. Aber die Kunst des Annehmens, der Akzeptanz, glaube ich, besteht darin eben auch, die Seiten zu akzeptieren, die man nicht so mag an sich. Und
Ja, sonst kommen sie ja auch von außen auf einen zu. Ne? Sie lassen einen ja nicht in Ruhe. Nee, genau, also das ist halt das Ding. Ne? Die kommen dann halt in anderen Menschen oder irgendwelchen Situationen. Ja.
Das ist so lustig, weil Joan Didion, die schreibt irgendwie das in einem Essay über Selbstrespekt, schreibt sie, dass dann diese Seiten plötzlich dann nachts um vier an die Tür klopfen. Und das genau so ist das. Ja. Das tun sie. Und dann,
ja, voll.
Aber vielleicht zum Abschluss, ich hätte so Fragen an euch. Also wie.
Wir haben uns ja vorher schon Sorgen gemacht. Mika meinte vorhin so, das Wichtigste ist, dass wir nicht mehr reden als du.
Passiert euch das sonst, dass ihr das.
Weil wir geraten halt so ins Labern. Das ist auch ein bisschen das Konzept.
mich würde es interessieren, also wie ihr das erlebt, so Early Sobriety und wie ihr das so Gefühl habt, wo ihr steht. Und ich finde es total toll, dass ihr den Podcast macht und dass ihr diese Reflexionsebene in euer Leben einführt. Aber wie zufrieden seid ihr mit diesem Leben, diesem nüchternen Leben?
Also Nüchternheit ist, glaube ich, also bei mir, wie lange ist Early Sobriety für dich?
Also so 5 Jahre.
5 Jahre ist ehrlich so weit, egal.
was ist,
bin ich noch Baby Sober?
Oder man kann auch 10 Jahre sagen, glaube ich. Dann bin ich auch knapp darüber, aber.
Ja. we get it. Du bist schon lange nüchtern.
Ihr könnt noch ganz viel von mir hören. Ganz, ganz viel. Das ist so unsympathisch. Vielleicht sollten wir das streichen.
Nein, das ist sehr sympathisch. Witzig. Auch gut für die Leute, die gerade ein halbes Jahr sober sind, dass die sich entmutigt fühlen.
Ja, ich finde auch, mich interessiert es auch natürlich, weil jeder hat eine andere Erfahrung. Und ich glaube auch, dass unabhängig von dem, wie lange man, wir wissen ja alle, es heißt nichts, wie lange man nüchtern ist und dass die Krankheit, die kann einen immer erwischen und es ist total wichtig, dass man nicht denkt irgendwie, oh, ich habe jetzt irgendwie 2 Jahre oder 5 oder 10 oder wie auch immer. Aber ich glaube, man kann immer was lernen davon und deswegen frage ich auch, was mich interessiert, also wie ihr das erlebt und ich frage auch so ganz, ganz egoistischem Grund, was ich daraus lernen kann. Also,
für mich ist Nüchternheit, glaube ich, die einzige Sache in meinem Leben, weiß ich nicht, muss ich mal drüber nachdenken, ob das wirklich stimmt, aber ich glaube, es ist die einzige Sache in meinem Leben, die uneingeschränkt richtig und gut ist und die beste Entscheidung. Ich glaube wirklich die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe, wenn es eine Entscheidung ist. Ich meine, wir reden da ja auch viel drüber. Wir sind ja ein wöchentliches Meeting im Prinzip. Es hört nie auf, magisch zu sein. Also es ist ein bisschen wie Liebe, glaube ich. Also wie wenn man Liebe richtig macht. Dass man am Anfang, also ich hatte eine extreme Pink Cloud. Also ich war ein Jahr lang völlig high. Ja, das hast du ja auch geschrieben. Ne? Dieses, wirklich, der Himmel ist blau und ich bin am Leben.
Das Licht.
War das schon immer so? Und das Aufwachen morgens und alles ist völlig krass.
Weiße Bettlaken.
Genau, das ist wie ein schwarzer Kaffee.
Eine saubere Wohnung.
Auch sehr gut. Ja, ne, das ist bei mir noch nicht so. Anyway. Und das ist ja wie verliebt sein eigentlich, ne? Und dann ebbt es ab natürlich und es wird zu einem ständigen, Zustand und aber trotzdem, also so, ja, so ist es wahrscheinlich, wenn man mit irgendwas liebend leben lernt, dass man das irgendwann vielleicht ein bisschen als selbstverständlich begreift. Mhm. Oder nicht mehr ständig darüber nachdenkt oder so. Aber ich habe immer noch diese Momente, wo ich denke so, wow, ist das toll. Mhm. Ist das toll, dass es vorbei ist? Ist das toll, dass ich das geschafft habe? Weil es ist nicht selbstverständlich so. Und in meiner Familie haben viele Leute sehr viel länger gebraucht und manche haben es nie geschafft. Mhm. Und deswegen begreife ich das immer noch als krasses Geschenk, mhm, dass ich das auch so relativ früh ja hinbekommen habe, mhm, in meinem, mhm, Leben. So. Mhm. Das ist schon ziemlich toll und das ist eben auch die Grundlage für alles. Also für jeden Lernprozess.
Ja.
So nichts von dem, was ich verstanden habe in den letzten Jahren, hätte ich verstanden in dem Zustand der Abhängigkeit.
Ja. Geht mir sehr ähnlich. Und du?
Ja, es ist ähnlich, aber ich bin natürlich auch noch, also ich bin noch quasi 2 Jahre hinter dir. Ich habe auch, als ich so bei einem halben Jahr war oder so, dachte ich, habe es jetzt verstanden. Mhm. Ich habe es geschafft. Ich hatte diese Selbstsicherheit von, ich habe es jetzt halt verstanden und so. Und ich merke, also und das so nach einem Jahr, anderthalb Jahren, also dann fing das an, dass ich festgestellt habe, wie wenig ich verstanden habe. Mhm. Und in diesem Prozess bin ich gerade, dass ich jeden Tag verwundert darüber bin, wie wenig ich verstanden habe. Mhm. Aber trotzdem bleibt diese Sicherheit, dass genauso wie Mia das sagt, Nüchternheit, also ich bin einfach unfassbar dankbar.
Mhm. Ich auch.
Und es ist die erste Voraussetzung für alles. Mhm. Und es, weil ich genau weiß, dass nichts von dem, was ich mache und nichts von dem, worauf ich gerade auch stolz bin und was ich so in die Welt reinbringe, dass das möglich wäre, ohne die Nüchternheit. Und es ist eben der, ich habe vorhin ja so von den Prozessen, die gesprochen, die angeleitet sind durch Selbstliebe und das ist der allererste Urprozess sozusagen. Und ich habe das Gefühl, dass dem Prozesse folgen, aber dadurch, dass ich diesen einen so erlebe, wie ich ihn erlebe, ist schon fast ein bisschen wie so eine Blaupause ist für andere Sachen auch. Also wenn es darum geht, Frieden mit meinem Körper zu schließen, zum Beispiel. Das ist gerade so einer von den großen Prozessen, in denen ich gerade drin stecke. Mhm. Und das funktioniert genau, am Ende funktioniert es ganz ähnlich.
Ich schüttel den Kopf.
Also zumindest
für mich hat leider nicht ähnlich funktioniert. Ich
schade.
Wünschte, das wäre so.
Mal gucken, mal sehen, wo es mich hinführt, aber sozusagen dieses eben in einem Prozess zu sein, der kein Ende hat und auch gar kein Ende haben darf. Ja. Und es nicht diese Fixierung ist auf einzelne Meilensteine, sondern es geht darum, das jeden Tag zu machen. Genau. Und das ist eine Art zu denken, die habe ich erst mit der Nüchternheit gelernt.
Ja. Ich glaube, du beschreibst es auch als eine Art Liebe, weil es letztlich eine Form von Liebe ist. Und zwar eben eine Form von Selbstliebe, sich nicht mehr jeden Tag weh zu tun und nicht mehr jeden Tag aktiv sein Leben zu zerstören und sich selbst zu zerstören und selbst dafür zu sorgen, dass man weiter in seiner narzisstischen Blase lebt und alles andere vergisst und alle anderen Konflikte und Gefühle, die man nicht haben möchte, beiseite schiebt. Und ich glaube auch, dass und es klingt bei euch beiden an und ich finde es so. Und das ist auch das Thema letztlich unseres Podcasts gewesen, was wir gefunden haben im Gespräch. Ich glaube, das ist wirklich das allergrößte Geschenk von Nüchternheit ist, dass man die Möglichkeit hat, sich selbst kennenzulernen. Und ich hatte die Möglichkeit nicht, als ich noch getrunken habe und als ich noch trinken musste. Denn man lernt sich nicht selbst kennen, wenn man trinkt und wenn man abhängig ist und wenn man trinkt, wenn man regelmäßig zu viel trinkt. Man führt immer wieder dasselbe Theaterstück auf. Man lässt seine Welt immer kleiner werden. Man lässt auch die innere Welt, die Gefühle, die Gedanken, die man hat, immer kleiner werden. Und ja, und das wirklich das allergrößte Geschenk von Nüchternheit besteht, glaube ich, daran, ja, dass man sich selbst kennenlernen kann und dass man diese Grenzen springt. Und natürlich ist es nicht immer alles super einfach. Und natürlich ist es kein Weg, der immer gerade und steil nach oben führt. Und es ist ein Weg, der mit viel Nachdenken verbunden ist und mit vielen Problemen und Konfliktbewältigung und so weiter. Aber ich glaube, dieses Geschenk, also ich muss da immer noch jeden Tag dran denken.
Danke.
Gerne. Ja, vielen Dank.
Danke euch für die Einladung. Es war eine wirklich große Freude, bei euch zu sein. Und ich würde gern noch 2 Stunden mit euch reden.
Ja. Beim nächsten Buch oder so.
Ja, definitiv.
Ja. Vielen Dank für
vielen Dank.
Alles.
Sehr gerne. Danke euch.
Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Soda Mag, Magazin für Unabhängigkeit. Wenn du Steady-Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unseren Newsletter, voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Wir lesen alles. Und wenn du uns Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.